Ich darf uns die Lesung lesen aus dem 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 1 bis 10. Von der Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht mehr für nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei unserem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm allein wohlgefallen. Denn wir alle müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeder empfange nach dem, was er getan hat in diesem Leib, sei es gut oder böse. Amen.
Die Gurke wird die Welt auch nicht retten. Das sagt der ewige Nörgler in der Edeka-Werbung. Obwohl die... Die Gurke wird die Welt auch nicht retten, obwohl es die jetzt ja sogar ohne Plastik gibt. Ohne Plastik, stellt euch das vor. Die Gurke alleine nicht, sagt Edeka. Aber wir zusammen alle schon. Und wir, das sind die vielen lachenden Menschen in der Fernsehwerbung von H&M, von BMW oder Amazon. Man hört Vögel zwitschern, Schmetterlinge flattern durchs Bild. Junge und schöne Menschen, alte und naja, irgendwie anders schöne, dicke, dünne, dunkle und diverse. Alle lieben und lachen und retten zusammen die Welt. Friedlich vereint und ohne Ausgrenzung und Diskriminierung. Und sie konsumieren fröhlich und unbeschwert, umweltbewusst, CO2-neutral, nachhaltig, ohne Plastik, mit recyceltem Plastik, mit erneuerbaren Energien. Und sie fahren umweltschonende Autos. Und praktisch jeder Kilometer rettet die Erde ein bisschen mehr. Und selbst bei Shell-Tanken ist praktisch eine Wohltat für den geschundenen Planeten, weil die machen ja jetzt auch in Wasserstoff und in Strom. Und die haben große Pläne, ebenso wie Amazon, Pläne für unsere Zukunft. Für die Zukunft unserer Kinder und unserer Enkel. Endlich, was für eine schöne neue Welt. Nenn mich pessimistisch, aber die Welt, in der ich lebe, sieht anders aus. Und hier in so einem schönen kleinen Fachwerkhäuschen in der Altstadt hing ein Schild im Fenster auf dem Stand. Wer bis jetzt noch nicht verrückt geworden ist, ist nur schlecht informiert. Und na klar, es gibt gute und gut gemeinte Initiativen, zum Glück. Aber doch immer wieder fallen dann Unternehmen damit auf und gerne auch schon mal die mit ihnen verbundene Politik, dass unter so einem fein dünnen Anstrich, so einem grünen Anstrich, all die Schweinereien an Menschen und Tieren und Umwelt weitergemacht wird und noch mehr Geld damit verdient wird. Diese Welt ist halt ungerecht und rücksichtslos und maßlos und gewissenlos oft. Ja, und dazu kommen die Ereignisse in unserem Land der letzten anderthalb Jahre, tragen auch nicht gerade zu so einem positiven Lebensgefühl bei. Und jetzt sind wir dabei, so über feuchtes Laub in diese dunkle, nasse Jahreszeit zu rutschen. Und das zusammen mit den Fernsehnachrichten, das gibt manchmal ein ziemlich deprimierendes Gemisch. Und manchmal möchte ich mir morgens einfach nur die Bettdecke über den Kopf ziehen und nie wieder das Bett verlassen. Selig ist, wer keinen Fernseher hat. Oder wer ihn zumindest ausgeschaltet lässt. Sorry Leute für die traurige Botschaft, aber heute ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr, der Ewigkeitssonntag. Und im Kalender steht es noch trostloser als Totensonntag. Also schöne Themen gibt es ein andermal wieder. Vielleicht Advent oder Weihnachten oder so. Das Leiden an dieser Welt und die Sehnsucht nach einer neuen, anderen Welt ist so alt wie die Menschheit. Und wahrscheinlich ist es etwas, was meistens die Armen und Benachteiligten und Schwachen und Wehrlosen so hatten. Und zu denen gehört Paulus, der den Text, den wir vorhin gehört haben, geschrieben hat. Zu denen gehört Paulus bestimmt nicht. Schon aufgrund seiner familiären Herkunft und seiner Bildung. Und trotzdem, er steckt in einer sehr schweren Zeit. Und vielleicht ist das auch für ihn der Grund, warum er von dieser Hoffnung schreibt. Er schreibt von einer anderen Welt, von einem ewigen Zuhause, einem beständigen Zuhause, von einer Welt, in der man sich wirklich zu Hause fühlen kann und die vor allem durch eins geprägt ist, durch die direkte, die greifbare, sichtbare Gegenwart Gottes. Wenn man sich diesen ganzen zweiten Korintherbrief mal anguckt, dann hat man das Gefühl, dass Paulus wirklich in keiner besonders guten Laune gewesen ist. Und er hatte auch Grund dazu, denn Reisepläne waren gescheitert. Seine Mitarbeiter und er hatten viel durchgemacht und sie sind manches Mal nur knapp mit dem Leben davongekommen. Und die mag geschwant haben, dass er vielleicht sterben würde, bevor Jesus wiederkommt. Dass er Jesus in dieser Welt nicht wiedersehen würde, so wie er es bisher geglaubt hatte. Der Anlass dieses Briefes war auch alles andere als angenehm. Es galt, schwierige Themen anzusprechen und Angriffe gegen Paulus abzuwehren. Paulus war sozusagen in ein Umfragetief bei den Korinthern geraten. Und mehr als das, da gab es Leute, die sprachen ihm sogar die Legitimität ab, als Apostel aufzutreten, als Botschafter von Jesus. Korinth war ja eine Weltstadt. Und da gab es sicherlich viele fähige, erfolgreiche Leute, eloquente Leute, neben denen so jemand wie ein Paulus ziemlich blass aussehen konnte. Und das hatte ihn schon einmal veranlasst, all das zu so einer Art Dringlichkeitstreffen nach Korinth zu reisen. Und er hatte ihn auch schon mal einen Brief geschrieben. Das ist der zweite Brief an die Korinther. Und er sagt, er habe diesen Brief mit vielen Tränen und schweren Herzens geschrieben. Welche Emotionen mag das erst bei den Lesern ausgelöst haben? Er hatte sogar einen zweiten Besuch in Korinth gemacht, den er, Originalton, als sehr schmerzlich empfand. Hätte sich auch einen dritten gewünscht, hat den dann aber abgesagt, weil er nicht noch mehr Schmerz und Traurigkeit hinterlassen wollte. Wow. Also Gemeindearbeit ist scheinbar nicht erst seit heute schwierig. Und vor diesem Hintergrund aus Schmerz, Traurigkeit und Streit schreibt Paulus von seiner Hoffnung und seiner Sehnsucht. So haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Sehnsucht nach einem ewigen Haus im Himmel, das Schutz und Geborgenheit bietet und das einen unübertroffenen Lagevorteil hat, nämlich den freien Blick auf Gott selbst. Und das sogar als anders, als das Zelt, in dem wir leben, nicht einfach platt gemacht werden kann und davon geweht wird. Nicht wundern, in manchen Bibeln steht statt dem Zelt der Körper. Einfach wohl, weil es auch ein gängiges Bild war. So für das Zelt war ein gängiges Bild für den Körper, der eben begrenzt ist und schwach. Und jeder weiß spätestens ab 50, was gemeint sein konnte. Vielleicht aber auch nur hat Paulus das Zelt erwähnt, weil er welche gemacht hat, vom Berufswegen. Wer weiß das schon so genau. Wie auch immer, Paulus stellt das so gegenüber, unsere irdische Existenz, die Begrenztheit, Zerbrechlichkeit und das ewige Zuhause im Himmel. Denn solange wir noch im Zelt sind, seufzen wir wie unter einer schweren Last. Aber an Paulus Sehnsuchtsort finden Tod und Leid und Streit ihr Ende. Ein wunderbares Bild, das wirklich auch Trost und Hoffnung geben kann. Und sowas braucht man besonders in schwierigen Zeiten, wenn man irgendwie auf den Glauben angewiesen ist, dass noch was anderes auf uns wartet, was Besseres, was Schöneres. Und dass wir Teil einer größeren Geschichte sind, als die, die wir jeden Tag erleben. Der Glaube an ein Leben nach dem Tod ist ein sehr beherrschendes Thema im Neuen Testament. Den Gerechten wird das ewige Leben geschenkt. Das sagt der auf dem Thron der Herrlichkeit sitzende Jesus in Matthäus 25. Und da gibt es zahlreiche weitere biblische Passagen. Wenn ich meine schon 3,5 Jahrzehnte dauernde Laufbahn in verschiedenen Gemeinden Revue passieren lasse, dann habe ich das Gefühl, dass das ewige Leben nicht, also äußerst selten Predigtthema gewesen ist, wenn überhaupt. Und um das zweite Thema aus dem Text aufzugreifen, das ist das Gericht des Gottes. Also wie viele Glaubensabende habt ihr schon erlebt oder evangelistische Veranstaltungen unter der Überschrift das Gericht Gottes? Das hat man vor einem halben Jahrtausend vielleicht gemacht, mit mehr oder weniger Erfolg. Aber heute haben wir diese Aspekte unseres Glaubens verdrängt oder vergessen? Und sehne ich mich wirklich danach, im Himmel zu sein? Ist nicht meine Vorstellung vom Himmel völlig verhunzt durch diese vielen Bilder, die sich in meinem Kopf festgesetzt haben? Angefangen von all diesen naiven Darstellungen von Meistern der Malerei bis hin zu zahllosen, frechen, respektlosen Cartoons über den Himmel. Und wenn ich mich schon nach einer anderen Welt sehne, dann nicht vielleicht doch eher nach einer besseren Version dieser Welt, die doch eigentlich ganz schön ist. Ich denke an den wunderbaren Emberbaum in unserem Haus, der im Herbst so wirklich feuerrot durch die Nachbarschaft strahlt. Schöne Musik, schöne Frauen. Also wenn, vielleicht eher so eine Welt wie bei Amazon und BMW oder H&M. Und dann ist ja noch da die Sache mit dem Gericht am Ende unseres Textes. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, auf das dann jeder empfange nach dem, was er getan hat, im Leib, es sei gut oder böse. Wer steht schon gerne vor Gericht, selbst wenn man davon ausgeht, dass man gerechten Richter hat, einer, der uns wohlgesonnen ist, einer, der uns vielleicht unvoreingenommen gegenübersteht. Aber hat nicht auch hier die Kirche im Laufe der Jahrhunderte ganze Arbeit geleistet durch das Drohen mit dem Gericht Gottes, was bei genauerem Hinsehen oft nichts anderes war als Machtpolitik und Manipulation? Mit dem Ergebnis, dass spätestens heute keiner mehr ernst nehmen kann. Und viele Christen eingeschlossen. Und auch, ganz ehrlich, das Thema ewiges Leben und Gericht Gottes gehört nicht zu meinen Lieblingsthemen. Da habe ich viel mehr Fragen, als dass ich Antworten hätte. Und außer, dass ich wie vorhin im Glaubensbekenntnis diese entsprechenden Sätze artig aufsage, würden mir wahrscheinlich sehr schnell die Worte ausgehen. Und doch, ich bin überzeugt davon, dass wir einen ganz großen Verlust in Kauf nehmen würden, wenn wir das ausblenden, was es so an schwierigen und unbequemen Aspekten in unserem Glauben gibt. Und dass wir darauf verzichten würden, was für viele Generationen von Gläubigen eine starke Quelle des Trostes und der Hoffnung und der Kraft gewesen ist. Was ich ganz faszinierend finde, ist, dass Paulus sich sehnt nach der Gegenwart Gottes, bei Gott zu sein, aus diesem Zelt weg zu sein. Und ja, auch auf ihn wartet das Gericht. Wie kann das sein? Ist er sich seiner religiösen Leistungen so sicher? Ich meine, immerhin, er ist Apostel, Gemeindegründer, Gemeindeberater, er hat viel erlitten, durchgemacht für den Glauben. Aber gleichzeitig haben sich einige Pläne zerschlagen. Er liegt irgendwie im Clinch mit Korinth. Und er hat Menschenleben auf dem Gewissen. Ein Erbe aus seinem früheren Leben als Verfolger der christlichen Gemeinde. Und dann gibt es da diesen Text, wo Paulus ja von sich selber sagt, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Also bei genauerem Hinsehen ist Paulus Bilanz gar nicht mal so positiv. Wird das reichen, um vom Gericht Gottes zu bestehen? Paulus hat vielleicht deswegen keine Angst vor dem Gericht, weil er sich der Gnade so sicher ist. Es gibt ja im Römerbrief einige berühmte Stellen, wo er darüber schreibt, von dieser Gnade, die aus dem Glauben kommt und eben nicht vom Tun und von dem, was man vorzuweisen hat. Aber noch viel eindrücklicher als das finde ich eine Stelle aus dem 1. Timotheusbrief, wo er sich selber bezeichnet als arroganten Gotteslästerer und Verfolger und als der schlimmste aller Sünder. Wie groß muss sein Vertrauen sein, wenn er mit dieser Biografie nicht nur sicher ist, dass er vor Gottes Gericht bestehen wird, sondern sich geradezu sehnt nach der Nähe Gottes. Und dabei war doch eigentlich seine erste und die wohl auch bekannteste direkte Begegnung mit Gott in der Gestalt von Jesus alles andere als angenehm. Die Geschichte vor Damaskus. Er konnte 3 Tage lang nicht sehen. Stressbedingte Sehstörung, würde der Augenarzt heute sagen. Und was er dort erlebte, passte ja genau in seine gut recherchierte Vorstellung vom richtenden Gott. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, steht es im Hebräerbrief. Und nein, er war nicht auf der Suche gewesen nach einer anderen Art von Gottesbeziehung, die vielleicht irgendwie liebevoller war als so. Nein, das war er nicht, als sich dieser Jesus ihm in den Weg stellte. Und auf diesem erstmal unfreiwilligen Weg mit Gott lernt er Gott von anderen Seiten kennen. Er lernt kennen, dass er nicht nur der Richter ist, der straft, wenn man seine Gebote nicht einhält, sondern dass es ein liebender und gnädiger Gott ist. Ja, dass er die Gnade selbst ist, dass er die Liebe selbst ist. Und das wird seine Kernbotschaft. Und dafür wird er ein Kämpfer. Und irgendwann später kann er im Epheserbrief schreiben von der Breite und Höhe und Tiefe der unbegreiflichen Liebe Gottes. Aber Gott, den Richter, blendet er dennoch niemals aus. Und deswegen haben wir auch vorhin im 10. Vers gehört, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass an jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder böse. Und man möchte sagen, ach Mensch, Paulus, das war doch so schön, das mit dem Haus und mit der Sehnsucht und mit der Nähe Gottes, hättest du dir das nicht sparen können? Nein, offensichtlich nicht. Gott, der Liebende und der Gnädige, der Richtende, der Strafende, der Werbende und der aus Liebe Leidende, das sind alles Facetten ein und desselben großen Gottes. Und nebenbei, was wäre Liebe ohne Gerechtigkeit? Und ich frage mich, ob man das Gericht Gottes vielleicht als mehr sehen kann als einen unangenehmen Termin in unserem letzten Kalender. Sondern dass es vielleicht einfach ein Aspekt, eine Seite, eine Eigenschaft von Gott ist, von vielen, die untrennbar mit ihm verbunden sind und die wir erleben, sobald wir in seiner Gegenwart sind. Gott ist vielschichtig und ja oft geheimnisvoll. Gottes Licht in ihm ist keine Finsternis, heißt es im 1. Johannesbrief. Und Licht macht Dunkelheit hell. Und erst dann kann ich sehen, was im Dunkel gelegen hat, kann es wahrnehmen, kann es ändern, kann vielleicht umkehren und mein Leben verändern, neues Leben anfangen. Im Alten Testament wird Gott auch als verzehrendes Feuer beschrieben. Feuer macht auch hell. Feuer reinigt, wofür man es zum Beispiel beim Gold benutzt. Feuer zerstört. Und selbst Zerstörung ist manchmal notwendig oder ist manchmal eine Chance, damit etwas Neues entstehen kann. Und dann gibt es noch dieses Bild von Gott, das ich persönlich sehr liebe, von Gott, der Fels und Abgrund zugleich ist. Er ist Fels, ein fester Halt, ein starker Turm, eine feste Burg. Und gleichzeitig erleben wir auf diesem Turm und auf diesem Fels die schwindelerregende Tiefe und Größe und Unfassbarkeit Gottes und das Ausgeliefertsein an ihn. Das Feuer von Gottes Liebe und das Feuer von seinem Gericht, das scheint untrennbar miteinander verbunden zu sein. Das sind zwei Seiten des dreieinigen Gottes. Und in dieser Spannung zwischen Liebe und Furcht Gottes und Gericht und Gnade Gottes, da erst können wir den ganzen Reichtum seines Wesens erkennen und die ganze Kraft, die in ihm und in der Begegnung mit ihm liegt. Das, was uns berühren und verändern will. Diese Welt und ihr Leiden haben nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat Gott, der Vater und Richter ist. Das letzte Wort hat Jesus auf seinem Thron der Herrlichkeit. Aber je länger wir Paulus zuhören, umso mehr haben wir das Gefühl, das allerletzte Wort hat die Liebe. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles unser menschliches Verstehen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.